Herzlich willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten, aber auch spannende Persönlichkeiten aus dem Krypto- und Web3-Bereich vorstellen. Mein Name ist Fairs und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr. Heute sprechen wir mit Timo Springer und Maximilian Möhring über das Thema DAOs und moderne Agenturstrukturen. Sie haben die Twire Community ins Leben gerufen und helfen Unternehmen den Schritt ins Web3. Unbedingt diesen Podcast abonnieren, um keinerlei Folgen zu verpassen. Und nun viel Spaß mit dem Interview. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto-Podcast. Wieder mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Web3-Bereich. Diesmal wirklich Web3, also Leute, die das wirklich leben. Und zwar haben wir Timo und Maximilian von Twire, Twire Community, Twire DAO, heute mit am Start. Herzlich willkommen, Timo und Maximilian. Wollt ihr euch mal vorstellen, was macht ihr genau? Woher kommt ihr? Wie seid ihr in diesen Web3-Bereich gerutscht?
Sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat uns sehr gefreut oder freut uns immer noch. Ich kann gerne loslegen und übergebe dann gerne an Max auch zur Twire-Intro. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Timo. Ich bin nicht mehr 27, sondern 28. Das muss ich mir jetzt immer besser einprägen. Bin leidenschaftlicher Bergsteiger, wohne in München jetzt seit bald 2 Jahren. Erster Kontakt zum Web3-Space war 2016, wie vielleicht viele auch von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern, mit einem sehr ausgediegenen Shitcoin-Portfolio. Entsprechend war die Reise dann 2017 auch schnell wieder vorbei und lang Funkstille. Ich habe in der Zeit dann auch eine Strategieberatung gearbeitet, dann in einem Inkubator von einem großen Energieversorger in Deutschland. Und da kommt auch die Überleitung zu meinem Re-Entry ins Web3. Das war nämlich jetzt vor ein bisschen mehr wie einem Jahr initial mit dem Verkauf, den Beeple NFT-Verkauf im März letzten Jahres und dann mit dem Jobwechsel im Sommer und der Hype-Welle, die dann ja auch losging, Juli, August, September, ein bisschen mehr Zeit gehabt, wieder reingekommen in den Bereich und nicht mehr rausgekommen aus dem Rabbit Hole. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass auf Twitter sehr, sehr viel passiert, auf LinkedIn sehr, sehr wenig, auch in der deutschen Bubble. Und dann angefangen, Content zu produzieren, viel auf LinkedIn gemacht, Newsletter ins Leben gerufen. In dem Zuge dann viele Menschen kennengelernt, coole Opportunitäten bekommen. Und glücklicherweise kam auch Max auf mich zu in der Zeit. Und das ist, glaube ich, jetzt eine gute Überleitung auch an dich.
Ja, perfekte Überleitung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Und genau, ich bin der ein bisschen Ältere in der Runde, zumindest in der Twire-Runde. Vom Hintergrund her, ich mache das ganze Game Startups und Tech schon seit ungefähr 16 Jahren. Es ist jetzt nicht, dass ich so alt wäre, sondern mehr, dass ich sehr früh angefangen habe, mit 18 aus der Schule raus, um genau zu sein. Und habe mich dann nach dem Studium um das Thema Venture Building eigentlich gekümmert und fokussiert. Das heißt, ich habe für große Corporates Accelerator-Programme und Startups gebaut. Zuerst in der Beratung und dann mit einem eigenen Venture-Studio, weil wir damals in München waren, beziehungsweise aus München kamen, hatten wir typischerweise den Mobility- und Fintech-Schwerpunkt sozusagen. Ja, die Versicherer und Autobauer sitzen ja bekanntlich in München. Und aus diesem Fintech-Arm ist tatsächlich dann 2016, also ähnlich wie bei Timo, der Blockchain-Arm hervorgegangen. Das heißt, wir haben wirklich ganz viel ausprobiert, also ganz viel so auch Grundlagenforschung in Anführungsstrichen gemacht, vom Bitcoin-Miner bis eben hin zu eigenen Smart Contracts, Strukturen bzw. Konzepten, Dapps entwickelt und ähnliches, um so den Space auch kennenzulernen. Im Rahmen des ICO-Hypes, nenne ich es jetzt mal, haben wir ganz viel auch uns mit dem Thema KYC und Identity beschäftigt, woraus dann ein eigenes Startup entstanden ist, das ich bis 2020 gemacht habe, dann an eine Mobile Ticketing Company veräußert und danach so ein bisschen auf der Suche war, so 2021, okay, what's next? Und dann tatsächlich über Zufall quasi im Rahmen von einem Hobbyprojekt, wo wir mal uns mit dem Thema NFTs auseinandergesetzt haben und NFT entwickelt haben, quasi genau in diesen Hype reingerutscht bin, wo halt quasi der Web3-Space so richtig losging. Und dann war mir relativ schnell klar, dass dieser Bereich jetzt genau mein Thema ist, weil auch viele Punkte zusammenkamen in DAOs vor allem. Mein Hintergrund ist, ich habe BWL und Jura studiert und quasi immer Tech-Companies gebaut. Und ein DAO hat genau diese schöne Verknüpfung von, du hast eine neue Organisationsform auf der einen Seite, die auf der anderen Seite komplett basierend auf automatisierter Technologie aufbaut. Und ja, wenn dann Hobby und Beruf sozusagen sich überschneiden, dann macht es halt ganz viel Spaß, ganz schnell.
Absolut. Und also zum Thema DAO kommen wir gleich. Da möchte ich unbedingt euch auch eure Meinungen abholen. Wie seht ihr die DAO? Wie seht ihr die Zukunft von DAOs? Denn in den letzten Monaten haben wir x verschiedene Variationen von DAOs erlebt, positive wie auch negative. Und aber bevor wir da reinspringen, also ist erstmal sehr cool, dass ihr nicht irgendwie 2016, 17 die ersten Crypto-Punks gemintet habt und seitdem eigentlich in den Space seid, sondern ihr seid Profis, aber ihr seid relativ, also irgendwie 1 bis 2 Jahre erst in dem Space und habt euch das Wissen in den letzten Monaten und Jahren aufgebaut. Und das zeigt einfach sehr, sehr junge Industrie, aber auch sehr dynamische Industrie, bei welchem man immer noch relativ gut Fuß fassen kann und neue Konzepte eigentlich mitentwickeln kann. Jetzt springen wir gleich zum Thema Twire. Da habt ihr etwas sehr Interessantes aufgebaut. Auf LinkedIn heißt es Twire Community. Ich bin auch auf dem Discord mit dabei. Twire DAO, Twire Community. Was ist oder wofür steht Twire genau?
Möchtest du loslegen, Max?
Fange ich an und du springst rein, sehr gerne. Also für uns ist Twire eine Web3-Builder-Community. Also das Ziel war es zu sagen, okay, es gibt da draußen einige Leute, die richtig was drauf haben. Die sind aber teilweise schwer zu finden, weil nicht jeder ist ein Content Creator. Lass uns eine Community machen, gerade mit dem Fokus Europa, wo wir diese Leute zusammenbringen. Und das war quasi der Ursprungsgedanke von Twire. Und wir haben gesagt, okay, das kann ja nicht nur sein, dass wir die Leute zusammenbringen. Also Matchmaking ist nicht das Einzige sozusagen, sondern wir wollen wirklich, dass die Builder, also die Leute, die was kreieren, auch an dem Arbeitsergebnis sozusagen an dem, was sie schaffen, beteiligt werden. Und aus dem heraus ist die Twire Community entstanden. Wir sind in Discord jetzt knapp 300 Leute. Wir haben insgesamt ungefähr 30 Core-Member, die aktiv sozusagen auf unterschiedlichen Projekten arbeiten. Und das reicht wirklich vom, ich sage es mal, spezialisierten Anwalt, der in Urheberrechtsfragen sozusagen top ist, bis hin zum klassischen 3D-Designer, ist so ungefähr alles dabei. Und was daraus passiert ist, ist, dass sich eine neue Form von Service Provider entwickelt hat, weil du jetzt plötzlich in der Lage dazu bist, auf jedes Projekt die perfekten Experten, die exakt den Background und exakt das Wissen haben, was du fürs Projekt brauchst, zu staffen und zusammenzusetzen und dadurch ziemlich coole Projekte abzuliefern. Und das Ganze haben wir im Februar gestartet und sind innerhalb von wenigen Monaten im deutschsprachigen Raum so zu den Top-Playern geworden. Wir nähern uns jetzt der 20-Projekt-Marke mit weit über 10 Klienten. Und die Anzahl und Größe der Projekte, die wir machen, nimmt stetig zu. Und das Spannende, was für mich vielleicht abschließend noch war, ist, dass wir eigentlich als DAO gestartet haben, im Sinne von, um andere DAOs aufzubauen und das Portfolio inzwischen das komplette Web3 umfasst. Also Themen wie NFTs, aber genauso auch Themen wie, ich sage es mal, Future Metaverses inzwischen im Service-Portfolio drin sind.
Und das DAO-Konzept, also wir sprechen jetzt von einer DAO, wir wissen, Decentralized Autonomous Organization. Und was wir hier aber noch, bevor ich euch frage, wie ihr die DAO genau definiert, kurz eine Frage. Die Leute, die Experten, die bei euch in der Community oder in der DAO sind, die sind nicht vertraglich angestellt bei euch, das sind keine Mitarbeiter, sondern da fängt eigentlich so ein bisschen der Konzeptwechsel an. Das sind eigentlich auch Leute, die komplett in ihrem eigenen Segment arbeiten, vielleicht eine eigene Firma haben oder vielleicht angestellt sind, aber das eigentlich für die Community oder für ein spezifisches Projekt erledigen. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, das hast du schon super zusammengefasst. Wir sind als Community zusammengekommen und wie Max ja gerade schon gesagt hat, war für uns natürlich von Anfang an der Gedanke, das, ich sage mal in Anführungszeichen, auch native aufzusetzen. Das heißt auch echte Ownership zu haben, also so Dinge wie Token-Allokation der Projekte, Token-Allokation an Twire. All das ist natürlich bei uns in der Community gesetzt. Das Schöne an der Sache ist, dadurch, dass wir eben auf so einer Freelancer-Basis, Expertinnen-Basis mit den Membern zusammenarbeiten, waren wir in der Lage oder sind wir in der Lage, super schnell zu adaptieren, super schnell zu skalieren, weil wir hatten es jetzt erst vor ein paar Tagen, wir gemerkt haben, dass das Thema Gamification immer wichtiger wird für uns. Und wir müssen jetzt nicht großartig überlegen, ob das ein großer strategischer Shift für uns ist, wie viel Kapital wir dahinter packen wollen und was da vielleicht in ein, zwei Jahren draus wird, sondern wir sind in der Hinsicht super flexibel, dass wir wenig Risiko eingehen müssen, indem wir sagen, hey, lass uns doch erstmal eine Memberinnen und Member suchen in dem Bereich Game Design, ein, zwei Menschen vielleicht in die Community onboarden, die ersten Projekte machen und dann entwickelt sich das Thema oder vielleicht auch nicht. Und das sind so mal zwei der Talking Points, echte Ownership und Skalierfähigkeit, die in diesem Ansatz super spannend sind, wo wir gerne auch noch ein paar mehr diskutieren können, falls das für dich und deine Zuhörerinnen spannend ist.
Wenn auch gerade, wie du es eingangs schon gesagt hast, wir sind so ein bisschen die zweite Generation, die zweite Welle im Kryptobereich, die jetzt kommt. Und ich glaube, diese Welle oder diese Personen, die in dieser Welle stecken, sind nun auch stark auf das Web 2 fokussiert, im Sinne von zu sagen, okay, wie bringe ich eigentlich Web 2 und Web 3 zusammen oder wie bringe ich Web 2 ins Web 3 viel mehr rein? Und das sieht man an, also auch dieser Frage, die du gestellt hast, ganz gut, weil wir bilden es auf beiden Seiten ab. Also das eine ist, wir haben natürlich einen On-Chain-Mechanismus, worüber zum Beispiel du Erfahrungspunkte sammelst für jedes Projekt, das du gemacht hast, wofür du, wie Timo schon gesagt hast, eine Token-Allokation bekommst. Aber das ist natürlich die Web3-Welt, die funktioniert, ich sage jetzt mal, im klassischen Business-Kontext nicht. Dementsprechend gibt es natürlich auch die vertragliche Seite, wo ein Auftraggeber besteht, der mit Auftragnehmer quasi NDAs unterschreibt, der, Werksverträge unterschreibt und Ähnliches. Und diese beiden Elemente werden eben zusammengebracht. Und das ist auch einer der großen Erfolgspunkte von Twire, warum wir so schnell wachsen konnten in den wenigen Monaten, weil wir uns eben nicht rein auf das Web 3 spezialisieren Möglichkeiten haben für auch größere Corporates zum Beispiel Web3-Projekte umzusetzen, weil wir ja einkaufskompatibel sind, wenn du so willst, was jetzt klassische andere DAOs zum Beispiel nicht wären. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Welt und neue Regeln und that's it. Entweder du bist da drin oder halt nicht, sondern dass du das Ganze offen gestaltest und sozusagen die Hand reichst und sagst, alle, die mitkommen wollen, ja, alle, die diesen pionierischen Geist haben, denen biete ich Möglichkeiten, dass sie selbst in diese Welt eintauchen können. Und das ist so ein bisschen, was Twire auszeichnet. Und das weißt du ja selber, kannst du dir auch selber gut vorstellen, im europäischen Raum sind halt das natürlich auch die wesentlichen Punkte, weil man vielleicht nicht ganz so progressiv ist wie in anderen geografischen Areas auf der Welt.
Das heißt, ihr fährt momentan eigentlich ein Hybridmodell, bei welchem ihr für größere Corporates, die einen Vertrag sehen müssen und das mit dem Einkauf regeln müssen etc., ihr spricht diesen Kunden an, aber ihr spricht auch ein komplett neues NFT-Projekt von zwei Mädels in der Garage, die gerade ein NFT-Projekt rausgeben möchten, das spricht ihr genauso an. Ist dann die Vision von Twire, dass ihr, sagen wir, in 5 bis 10 Jahren komplett auf das Web3-Modell wechseln könnt, sodass ihr dann eigentlich auch sagt, vollautomatisierte Verträge, du kannst dich hier anmelden, das kriegst du, das ist der Deal? Oder wird es immer dieses Web2-Element noch brauchen, solange quasi die Gesellschaft oder die Wirtschaft noch nicht gewechselt hat auf das Web3?
Ja, ich glaube, der Max ist schon ganz excited, weil du schon so richtig in sein Lieblingsthema Automation gegangen bist. Möchtest du oder soll ich loslegen? Genau, also erstmal komplett recht. Ich weiß gar nicht, ob ich es Web3-Modell nennen würde, aber wo wir hinwollen, ist auf jeden Fall. Und ich glaube, das braucht es auch in einer DAO, die vor allem auch global und asynchron langfristig funktionieren soll. Und natürlich ist das unser Anspruch, die volle Automatisierung in allen Prozessen. Was heißt das für uns, um dir mal ein paar Beispiele zu machen, wo wir da heute schon stehen? Der Angebotsprozess, damit geht es ja in der Regel los. Die erste Kontaktaufnahme, die läuft bei uns über ein Typeform-Formular. wo man sich im Anschluss ein Calendly mit der Community bucht, wir direkt schon die Informationen zu den Projektgedanken bei uns automatisch im Notion haben, was als gemeinsame Wissensbasis dient. Das heißt, wir schon top vorbereitet ins erste Telefonat kommen, wir auch dann in den nächsten Steps gemeinsam an dieser Notion-Page mit dem Klienten weiter iterieren. Auch da kein klassischer Angebotsprozess. Max, ich glaube, wir haben immer noch keine PowerPoint-Slide gebaut für einen Sales-Pitch, auch nach mehreren Monaten, wo ich als Ex-Berater sehr stolz drauf bin. Und daran angelehnt ist ein Bounty-System. Und das ist die Core-Funktionsweise auch von der Zweier-Community. Wie du es dir vorstellen kannst, ist, dass mal vereinfacht gesagt zwei Parteien daran beteiligt sind. Die Bounty-Issuer, also die das Bounty ausgeben, die das Bounty einstellen. Das kann zum Beispiel sein eine Blockchain-Developer-Rolle auf einem konkreten Projekt. Hinter so einem Bounty steht dann ganz klar, was die Aufgaben sind, welcher Zeitraum, welches Projekt, was die Ziele sind, wie die Vergütung aussieht. Und vielleicht noch so ein paar Gamification-Tricks. Max, da kannst du dann ja gerne gleich drauf eingehen. Das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die Member. Das heißt die Bounty Hunter. Das sind die, die diese Bounties sehen, die Bounties lesen, die ihre Hand heben und sagen, hey, dieses Bounty möchte ich gerne machen. Und dieser Prozess, der ist auf unserem Event vor 2 Wochen, Twierland, hast du vielleicht mitbekommen, sehr stark weitergetrieben worden und den operationalisieren wir quasi gerade as we speak, um auch hier den nächsten Step in der Automatisierung zu gehen und jetzt um den Blick nach vorne zu nehmen, genau da wollen wir hin. In Zukunft soll das quasi ein vollautomatisierter Marktplatz werden.
Genau, vielleicht noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Timo. Was du schon gesagt hast, ist, oder in deiner Frage so ein bisschen mitgeschwungen ist, du hast natürlich immer ein individuelles Element, was schwierig zu automatisieren ist. Wie Timo es beschrieben hat, dieser ganze Flow ist standardisiert, ist in Teilen auch automatisiert und auch eine wesentliche Komponente ist, dass zum Beispiel die Erstellung von Angeboten, die sozusagen über die Twier Community laufen, mit dem Kunden zusammenläuft. Also ich glaube, das Wesentliche ist zu verstehen, dass wir die klassischen Terms aufbrechen, also Definitionen, die bis dato galten, für uns nicht mehr gelten. Beispielsweise, wenn wir von Community sprechen, sprechen wir nicht nur von den Membern, den Bounty Huntern, sondern wir sprechen genauso von den Klienten, wir sprechen genauso von den Partnern, Unternehmen. Die sind für uns genauso Teil der Community. Das heißt, unsere Kunden selbst sind auch im Discord und bekommen mit, was wir tun. Es ist volle Transparenz. Sie können bis zum Projekt eben. Sie können einsehen, was in der Community passiert. Sie können sich auch beteiligen an den Diskussionen. Das ist das eine. Und das zweite ist, was wir jetzt gerade dabei sind zu publishen, ist ein weiterer Membership oder ein weiterer Member-Typ. Dass wir eben auch anderen Agenturen und Beratungen die Möglichkeit geben, Teil der Community zu werden und zu besagten Bounty-Issuern zu werden, um darüber diese individuelle Komponente abzubilden. Zu sagen, okay, alles klar, wir verstehen die Community, es ist ein Haufen von Experten und guten Leuten, die man zusammenstellen kann, so SWAT-Team-like, aber natürlich braucht es jemanden, der den Kunden versteht, der die Prozesse des Kunden versteht und sozusagen das Bindeglied zwischen diesen beiden Elementen ist. Und um da eine skalierfähige Version zu haben, haben wir uns entschieden zu sagen, okay, wir machen auf und lassen andere Dienstleister genauso Teil der Community werden und genauso auch diese Community nutzen.
Das heißt, wenn ich mit meiner, nennen wir sie, die Blue 3 Web 3 Agentur gebaut habe und sagen wir, ich biete Community as a Service an, dann kommt ein Kunde zu mir, sagt aber, hey Fayaz, was wir brauchen, ist ein Smart Contract oder ein Metaverse-Projekt. Und dann anstatt zu sagen, hey, die Expertise habe ich nicht, kann ich mich eigentlich an euch andocken und rein theoretisch eine Bounty rausgeben und sagen, hey, wer kennt sich mit Metaverse oder mit Smart Contracts aus und kann so eigentlich auch von der Twier Community profitieren.
Exakt. Oder eben auch, wenn du zum Beispiel einen größeren Kunden hast und du hast jetzt nur 3 Community Manager angestellt, brauchst aber 6 für den Job, dann schreibst du nochmal 3 weitere Bounties aus für Community Manager Stellen und bohrst die zu deinem bestehenden Team on. Mhm. Genau, das ist der Kerngedanke. Und der Grund, warum du das machen solltest, ist nicht nur das reine Matchmaking, im Sinne von, dass du sagst, okay, ich weiß, die Leute in der Treuer-Community sind gute Leute und ich arbeite gern mit denen zusammen. Und die Prozesse sind so, dass wenn es Probleme gibt, dass ich Support habe, dass mir das Ganze sozusagen hilft zu lösen. Sondern es geht auch darum, dass du darüber die Möglichkeit hast, in andere Projekte einzusteigen. Also was wir nämlich im Hintergrund tun, ist, wir alle, also die Bounty Issuer und die Bounty Hunter, so wie es Timo vorhin beschrieben hat, zahlen eine Fee, die quasi in den Treasury fließt. Und mit diesem Treasury werden Projekte inkubiert. Zum Beispiel, also wie du es vorhin mit den beiden Mädels in der Garage meintest, könnte nun über unser Inkubationsprogramm dieses Projekt quasi refinanziert werden. Das heißt, es könnten weitere Bounty Hunters, also Freelancer, auf dieses Projekt gestafft werden und die Community bezahlt aber deren Stunden und nicht der Kunde in dem Fall, um so das Projekt zu pushen. Was der Kunde zahlen würde, wären dann natürlich Client-Tokens, die dann wieder in den Treasury gehen und dadurch die gesamte Community davon profitiert. Das heißt also, am Ende geht es uns nicht nur darum, einfach Web3-Projekte umzusetzen, sondern unseren Beitrag als Builder zu leisten, Web3 voranzubringen und größer zu machen, indem wir aktiv sozusagen als Community auftreten, einen Teil unseres Umsatzes abgeben, um daraus sozusagen eigene Web3 oder Web3-Projekte zu fördern.
Wenn ich kurz den Devil's Advocate, also den Anwalt des Teufels, ich habe es gerade gegoogelt, spielen darf, dann folgendes, also ihr habt gerade gesagt, man kann sich melden via Typeform, dann kriegt man einen Calendly-Link, das ganze Projekt wird auf Notion entweder publiziert oder dokumentiert, die Community lebt auf Discord. Was ich jetzt daraus lese, ist, dass ihr eigentlich alles Web2-Tools braucht, um den Web3-Prozess abzubilden. Und das ist für mich persönlich auch ein bisschen noch eine Barriere, weil all diese tollen Tools, die wir im Alltag brauchen, welche uns effizienter machen, produktiver machen etc., das Äquivalent im Web3 gibt es noch nicht. Aber trotzdem geben wir die Daten, die Informationen den großen Tech-Konzernen weiter. Und der Web3-Ethos war doch, dass wir die Besitzer dieses Contents, dieses Inhaltes sind. Wie steht ihr zu diesem Thema, dass die Tools, die ihr nutzt, eigentlich komplett Web2-basiert sind?
Du siehst gerade schon, ich finde die Überleitung gerade wunderbar.
War nicht abgesprochen.
Nein, war tatsächlich nicht abgesprochen, aber glaub, der vielleicht für viele der spannendste Teil, der dahinter steht, der leitet perfekt über, das du gerade angesprochen hast. Erstmal ist es total richtig, darüber diskutieren, dass ein Typeform, auch ein Discord, ein Notion keine nativen Web3-Tools sind. Wo teilweise gibt es ja auch Alternativen, auch für Notion mittlerweile, die leider noch sehr limitiert sind. Aber ich glaube, das ist gar nicht die spannende Diskussion zu führen. Ich glaube, die viel spannendere Diskussion ist, wie kriegen wir das Modell in Richtung Web3? Und ich glaube, da ist der erste Anknüpfpunkt die Treuer-Membership-NFTs. Und was du hier jetzt auch siehst, ist die erste Page, die auch unser eigenes Frontend sein wird in Zukunft. Siehst oben auch die Domain des Treuer-Members 001, quasi, ich nenne ihn jetzt mal, das Dummy-Profil. Was hat es damit auf sich? Jeder Treuer-Member hat ein Membership-NFT, das ist ein Soulbound und Dynamic-NFT. Dieses Membership-NFT ist gekoppelt an das Notion, an die Stammdaten der Person bzw. des Members, kann auch sein, dass die Person zum Beispiel anonym ist natürlich, und an die Bounties, die diese Person tut. Das heißt, dass sich die Metadaten automatisiert generieren auf Basis von den Dingen, die eine Person tut. Du siehst dann so ein paar Sachen, die Person hat Rollen wie Blockchain Engineer, die kann sich natürlich auch ändern, das können mehrere Rollen sein. Die Person hat Skills, wie jetzt in dem Fall JavaScript, Solidity, Node.js. Was ist spannend an diesen Skills? Du siehst es an den Badges hier oben. Auf LinkedIn ist es People-Based Validation. Und was wir haben, den Begriff nimmt der Max ja so gern, die Bounty-Based Validation im Sinne von deine Skills werden abgerankt und in die Metadaten fließt es natürlich auch mit ein, wenn du Bounties abschließt. Also wenn du zum Beispiel den Smart Contract erfolgreich deployed hast und das Ganze vom Kunden abgenommen wurde. Du kannst bei uns Achievements bekommen. Das passiert zum Beispiel über interne Treuer-Quests. Also Beispiel, ich war bei Twireland 001 mit dabei, ich bin Founding Member, ich habe die Onboarding Journey abgeschlossen. All das fließt in die Metadaten ein und aktualisieren sich in Realtime in deinen Membership NFT. Das Ganze hat einen Gamification-Aspekt, der ist links. Max, wenn du möchtest, kannst du den gleich vorstellen. Ich möchte auch gar nicht alles wegnehmen.
Vielleicht, wenn ich ganz kurz dazwischen springen kann. Bei den Skills, also den Fähigkeiten, gibt es diese Badge-Punkte. Also für die Podcast-Hörer, ich sehe bei den Skills quasi diese drei Kategorien, die Timo gerade genannt hat, eben JavaScript, Solidity und Node.js und unterschiedliche Punktzahlen für die jeweilige Fähigkeit. Jetzt hast du aber gesagt, das wird aus den Bounties eigentlich automatisch generiert. Aber wer gibt mir dann bei Node.js 5 Punkte und bei JavaScript 2 oder 3 Punkte? Also wie kriege ich da oder kriege ich pro Bounty, also pro Projekt, bei welchem ich mitgemacht habe, einfach einen Punkt, weil ich dabei war? Oder kann ich da unter den anderen Entwicklern auch mehrere Punkte sammeln, weil ich in einer führenden Rolle war?
Genau, also was du hier siehst, was Timo gezeigt hat, ist die V1. Und die V1 funktioniert so, dass du der Bounty-Issuer, der das Bounty erstellt, definiert aus einem vorgefertigten Katalog an Skills, also an Skill-Tags, um genau zu sein, die Skills, die für dieses Bounty benötigt werden. Und momentan ist die Basisversion so, dass du je Bounty die Skills einsammelst. Bedeutet, in dem Fall, Twire Member 001 hat drei Bounties mit JavaScript gemacht, zwei Bounties mit Solidity und 5 mit Node.js. Und die gleichzeitig zu den Skills, das siehst du jetzt in dem Screenshot nicht, gibt es noch Roles. Das heißt, unter dem zweiten Teil des Profils hast du einen Track Record, ähnlich wie dein CV, wo eben drin steht, welche Rollen du in welchem Projekt, in Klammer Bounty, erfolgreich gemeistert hast. Um so nochmal diesen Aspekt, den du gerade aufgegriffen hast, zu zeigen, dass es geht ja nicht nur um die Skills, die du in einem Projekt anwendest und brauchst, sondern es geht eben auch um die Rolle, die du in einem Projekt hattest. Und all diese Daten laufen in dein NFT beziehungsweise in dein Avatar hinein. Und das kumuliert sich durch die Erfahrungspunkte, die du sammelst. Und diese wiederum sind derzeit gekoppelt an den Wert des Bounties. Das heißt, an ganz simpel gesprochen, an den Cash, den du generierst. Also wenn du ein Bounty hast, was 10.000 Euro dir bringt, kriegst du dementsprechend mehr Erfahrungspunkte, wie wenn du einen Bounty hast, das 2.000 Euro Wert hat.
Sehr spannend. Und jetzt meintest du oder Timo meinte, dass du den Teil links dann auch erklären wirst. Also links haben wir so etwas wie eine Punktzahl oder Experience Points. Die Gamer unter den Zuhörern werden es verstehen. Spielt das dann auch so ein bisschen in die ganze Rolle?
Spielt ist ein schönes Wort in dem Kontext, weil genau das war der Gedanke dahinter. Mhm. Zu sagen, wie sieht eigentlich ein Unternehmen oder wie würde ein Unternehmen aussehen, wenn es wie ein Game designed wäre? Wie du weißt, im Web3 geht es extrem um Ownership und um Incentivierung. Das heißt, wir haben kein Angestelltenverhältnis. Wir haben keine Verträge, wo wir sagen können, hey, du schuldest mir 40 Stunden die Woche und ich sag dir, was du zu tun hast, ganz blöd gesprochen, sondern die Leute kommen mit intrinsischer Motivation, also von sich aus. Dementsprechend mussten wir einen Weg finden, wo diese High-Class-Experten, die zum Teil die Besten der Besten in ihren Bereichen sind, Bock haben, ein Projekt über Twire zu machen und nicht eins der anderen Projekte, weil, ich sage jetzt mal, an der Nachfrage scheitert es bei den Leuten nie. Das heißt, die haben immer mehr Nachfrage, als sie überhaupt eigentlich leisten könnten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das Ganze mit Gamification-Elementen gestalten, um die Leute wirklich zu motivieren, um ihnen wirklich Spaß an ihrer Arbeit auch zu geben. Und was du gerade beschrieben hast, was du siehst, ist eine Progress-Bar, die eben darstellt, wie erfahren du im Twire-Kosmos bist. Und diese setzt sich zusammen aus eben Erfahrungspunkten. Diese bekommst du aus den Bounties, die du erledigt hast. Und diese speisen deinen Rank. Also diese geben dir die Möglichkeit sozusagen abzuleveln, in der Community aufzusteigen und dadurch auch neue Möglichkeiten zu bekommen, ob das jetzt in unterschiedlichen Discord-Channels ist, dass du in andere Discord-Channels reinkommst oder eben auch nur, um deine Web3-Reputation auszubauen. Weil unser Ziel ist es, ich glaube, ich kenne es selber auch ganz gut, wenn man ein bisschen so auf LinkedIn schaut, leider nennen sich da extrem viele Menschen Web3-Experten und wenn du mal ein bisschen unter die Haube guckst und schaust, was sie so gemacht haben, dann wäre jetzt Experte, sagen wir mal, nicht der Term, den ich verwenden würde. Und das ist natürlich von außen extrem schwierig zu durchschauen. Also wer ist ein echter Experte und wer ist ein LinkedIn-Experte? Und dieses Thema versuchen wir auf der anderen Seite genauso für den anderen Teil der Community, die Kunden, zu lösen, indem wir einen CV erzeugen, der echte Reputation hat, nachweisliche, also on-chain, auf der Blockchain geschaffene Reputation, die transparent nachvollziehbar ist.
Greift das auch negativ, also in die andere Richtung? Sagen wir, ich melde mich bei einem Bounty, ich bin jetzt Twire-Member 001, ich bin Blockchain-Engineer und dann erwartet der Kunde vielleicht bis Ende September ein Resultat von mir, ich liefere nicht, mir kommt etwas dazwischen oder ich melde mich nicht oder irgendetwas ist passiert oder so oder ich bin einfach faul. Was passiert dann? Greift dann das System oder wie greift ihr zum einen als DAO da ein und hat das oder wird das auf mein Profil irgendwie reflektiert?
Also diesen Edge Case haben wir bewusst noch nicht abgebildet, weil wir noch keine Mali oder keinen Malus im Profil integrieren. Das war jetzt im ersten Schritt eine bewusste Entscheidung. Hintergrund ist, wir haben einen sehr starken Selektionsprozess in der Auswahl der Members. Das heißt, momentan sind wir kein offener DAO, sondern es gibt einen Application-Form, also du kannst dich bewerben sozusagen und die Community prüft dich dann und nimmt dich auf oder lehnt dich ab. Das heißt, das ist die Qualitätssicherung, die wir derzeit machen, weil, wie du es ja auch gerade schon beschreibst oder beschrieben hast, eine relativ hohe Komplexität drin liegt. Es kann ganz viele Gründe geben, warum du ein Bounty nicht erledigst oder nicht machst. Das müssen wir jetzt erstmal in den nächsten Projekten rausfinden, was sozusagen die Triggerpoints sind, beziehungsweise die Parameter sind, die entscheidend sind für, dass ein Bounty nicht erledigt wurde oder eben schon. Und sozusagen zusammenfassend, was uns in dem ersten Schritt wichtig war, war die Erfahrungen abbilden zu können. Das ist das, was du in dieser V1 siehst. Und auf der anderen Seite aber auch Rechtssicherheit, also Verbindlichkeit für die, ich sage jetzt mal, Auftraggeber zu schaffen. Und das ist eben das neben diesem On-Chain, was du hier siehst, parallel auch noch eine klassische Vertragsstruktur läuft, wo halt eben Rechte und Pflichten definiert sind, die, ich sage jetzt mal, auch im Worst Case eingeklagt werden könnten, beziehungsweise wie es halt klassisch im Business ist, auch dementsprechende Schadensersatzforderungen oder ähnliches triggern würden, wenn du deine Arbeit nicht ablieferst. Und das ist das Spannende dabei ist, dass es gar nicht mal von uns als Twire-Community in irgendeiner Weise forciert werden muss, sondern das ist eine vertragliche Beziehung zwischen dem Auftraggeber, alias Bounty Issuer in unserer Sprache, und dem Auftragnehmer, alias Bounty Hunter. Und der einzige Fall, wo die Community sich einmischen müsste, wäre, wenn sie als Streitschlichter auftreten muss. Also wenn Bounty Hunter sagt, ich habe geliefert, und Bounty Issuer sagt, nein, du hast nicht geliefert, und du eine sozusagen neutrale Instanz brauchst. Sonst regelt sich das dezentral.
Wie ist es jetzt? Also wir haben jetzt bei diesem Profil hauptsächlich über technische Skills gesprochen. Wie ist es, wenn ich Projektmanager bin oder Content Producer? Spielt das auch so ein bisschen in dieses Modell rein oder ist das schwieriger abzubilden? Weil wenn ich jetzt sage, ich bin Podcaster oder ich bin eben Projektmanager oder ich habe im Marketing gearbeitet, dann kann ich so ein CV ja nicht 1:1 mit den Skills abbilden. Das wird ja ein bisschen schwieriger. Habt ihr da auch eine Lösung?
Ja, also wir haben wie bei allem keine finale Lösung. Das ist auch das Schöne, glaube ich. Wir sind ja immer am Explorieren und, glaube ich, damit auch an der Forefront unterwegs. Und das macht es ja auch so spannend, dass es einfach nirgends finale Lösungen gibt. Ich hole ganz kurz aus. Das Schöne an diesem Modell ist, dass wir eine extreme Bandbreite abdecken können an Skills, an Rollen, an Membern, die wir haben. Auf was will ich hinaus? Wir haben bei uns Urheberrechtsanwälte, wir haben Finanzregulatorik-Anwälte, wir haben Community-Manager, wir haben allerhand Skills bei uns, auch Tokenomics-Experten von der Tokenomics-DAO. Alles Rollen, wo sich eine klassische Agentur zum Beispiel sehr schwer tun würde oder vielleicht manchmal auch gar nicht möglich ist, da Personal aufzubauen. Und das können wir erstmal abdecken, auch Content Creator auf LinkedIn zum Beispiel. Das heißt, erstmal können wir ein sehr breites Rollenspektrum abdecken, ermöglicht durch unser Setup. Und du hast richtig angesprochen, natürlich muss sich das auch in Bounties widerspiegeln. Das heißt, selbstverständlich gibt es auch in Rollen Dinge wie Content Creator. Und auch das ist ja in einer gewissen Form dann auch messbar. Zum Beispiel, wenn man konkreter Fall wäre LinkedIn Content Creator und man nimmt sich Sales und Marketing vor für die Twire Community. Vielleicht will man gar nicht auf dem Projekt arbeiten, aber vielleicht macht man allerhand Bounties, um der Community Projekte zu akquirieren. Und dann wird es spannend, dann kommen wir zum nächsten Fall, den du angesprochen hast, der Projektmanager. Vielleicht sagt die Person sogar, hey, eigentlich will ich nicht mal der Project Manager sein, auch wenn ich der Bounty-Issuer bin und das Projekt mit reinbringe. Das heißt, ich kann auch die Projektmanager-Rolle auf dem Projekt als Bounty ausschreiben und damit quasi, ich sage mal in Anführungszeichen, komplett outsourcen von meiner Person und mich wieder auf mein Sales und Marketing funktionieren. Das ermöglicht, oder diese Flexibilität ermöglicht das System.
Kann ich, wenn ich, also die Modelle und Profile, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, da braucht es eine gewisse Erfahrung. Ich kann nicht einfach von 0 auf 100 Blockchain-Ingenieur werden. Viele der Zuschauer und Zuhörer sind aber Leute, die ein bisschen Erfahrung in einem Gebiet haben, aber komplette Anfänger im Web3, im NFT, im Metaverse, im DeFi-Bereich sind. Ist so ein Modell wie Twire auch für komplette Anfänger geeignet? Und falls ja, was wären die Schritte, wenn ich jetzt, sagen wir, Quereinsteiger wäre?
Ich denke gerade nach, ist Twire für komplette Anfänger geeignet? Erstmal wüsste ich nicht, was per se dagegen spricht. Ich meine, wir sind eine, und das siehst du ja auch im öffentlichen Teil der Discord-Community, eine Community, die sehr hilfsbereit ist. Wir haben viele unserer Klienten oder potenziellen Klienten, die noch gar nicht in dem Bereich sind, aber ihr erster Kontakt vielleicht unser Discord tatsächlich ist mit dem Bereich. Das heißt, wir haben viele Menschen bei uns, die könnte man wahrscheinlich tatsächlich als Anfänger bezeichnen in dem Gebiet und die wollen zum Beispiel von uns, dass wir sie in Onboarding-Workshops mit auf die Reise nehmen und die finden in der Community ein Zuhause. Das heißt, da ist erstmal auf jeden Fall Platz auch für totale Anfänger und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht despektierlich. Das mal vorab. Die andere Perspektive ist die Twire-Member-Perspektive und wie Max vorhin gesagt hat, das sind aktuell 30 Stück und da ist auch die ehrliche Antwort, wir sind Stand heute nicht an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir wollen maximal skalieren, hey, wir hätten am liebsten übermorgen 500 Twire-Member. Darum geht's uns gerade im Moment gar nicht, sondern das ist tatsächlich ein sehr selektiver Prozess. Und die Membership, die dahinter steht, die hat, wenn man mich fragt, auch einen Wert mittlerweile, weil du durch die Membership Opportunitäten bekommst. Du bekommst Kurse angeboten, Beratung angeboten von anderen Membern, die wiederum zum Beispiel im Krypto-Text-Bereich sehr, sehr weit sind oder im Content-Creator-Bereich. Das heißt, hier gibt es, wie Max von angedeutet hat, den Application-Prozess und hier gibt es einen Auswahlprozess. Und da sind Stand heute die Türen, muss man einfach so sagen, auch nicht komplett geöffnet. Hat natürlich auch ein paar Legal-Gründe. Kannst du dir vorstellen, wir machen über Discord unsere Projektarbeit, wir strukturieren alles darüber, da liegen Dateien ab. Das heißt, wir könnten gar nicht alles komplett offen, transparent machen, weil wir dann keine Kunden mehr hätten, die mit uns seriös zusammenarbeiten wollen.
Genau, ich glaube, um das nochmal so zusammenzufassen, die in dem ersten Schritt den Anspruch, den die Community hat, ist ganz salopp formuliert, die Kick-Ass, die trenddefinierenden Projekte zu machen. Und dementsprechend hast du natürlich schon ein sehr klares Profil an Leuten, also einfach Leute, die erfahren sind, die Experten sind, also SWAT-Team-Charakter, die sich momentan in der Twire-Community tummeln. Das sind aber sozusagen aus Member-Sicht die Early Adopter. die in dem Bereich schon fit sind, beziehungsweise in dem Bereich, in dem sie sind, führend sind. Perspektivisch, wie eingangs gesagt, unser Ziel ist es, unseren Beitrag zu leisten, das Web 3 auszurollen und weiter groß zu machen, brauchen wir natürlich immer mehr auch die Möglichkeit, noch Menschen mit wenig Erfahrung sozusagen entweder auf das Thema Web 3 onzuboarden und die Mechaniken und Tools und Vorgehensweisen im Web 3 kennenzulernen oder kennenlernbar zu machen und gleichzeitig aber auch Newbies, also Leute, die komplett frisch sozusagen kommen, auch weiterzubilden und aufzuschlauen. Und Timo hat eingangs schon mal einen Punkt erwähnt, das waren Quests. Wir sehen Quests als ein spannendes Mittel, wodurch wir Leute aktiv schulen können und auch gar nicht mal nur über uns, über sozusagen Twire intern, sondern unser Ziel ist es auch, hier die ganzen anderen Programme, die ganzen anderen Web3-Programme, die es da draußen gibt, aufzunehmen und genauso in unsere Quest sozusagen so zu verarbeiten, um eben, was wir hier vorhin mit diesem Bounty-Based Profiles beschrieben haben, also diese Skills, die du hier siehst, auch in andere Sphären zu übertragen, zu sagen, hey, du hast einen Kurs bei einer akkreditierten Plattform gemacht, alles klar, das geht in dein Twire-Profil über, weil ist valide und die Seriosität bzw. die Qualität wurde im Vorfeld als wesentlich erachtet, also sollte es auch Bestandteil deines Business-Profils sein.
Ihr habt jetzt vorhin das Thema angesprochen, dass die Twire DAO in einem Streitfall schlichten würde, vielleicht dazwischen greifen würde. Es könnte eventuell eben auch eine Rechtssituation geben, bei welchem man als Firma dann anklagen kann etc. Aber schauen wir das mal nicht mal so negativ an. Wenn wir jetzt über Twire als Unternehmen und als DAO sprechen, welche Rechtsstruktur habt ihr? Weil ihr seid ja eben in dieser interessanten Hybridform. Jetzt eine DAO rechtlich oder eine Rechtsentität, die DAO ist, das gibt es ja so noch nicht. Es gibt Modelle, die in diese Richtung zeigen. Ihr habt da einen interessanten Zwischen oder ihr seid eine Entität und möchtet sie ändern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Könnt ihr vielleicht über die Rechtsform von Twire, von der Twire Community kurz sprechen und was ihr dafür ja auch Challenges in diesem Bereich gesehen habt und wohin die Reise geht?
Auf jeden Fall. Du hast es, glaube ich, sehr schön zusammengefasst. Es gibt Trampelpfade, aber noch keine klaren Wege. Und genauso gehen wir auch gerade vor. Du hast ja unser Profil so ein bisschen am Anfang auch gehört. Das heißt, wir sind schon vom Typ Pragmat. Das heißt, wir versuchen natürlich erstmal zu gehen und dann schauen wir on the way, wie es funktioniert. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, im ersten Schritt brauchst du einfach eine Entität, die Aufträge sozusagen annehmen kann und Aufträge auch weitergeben kann. Inzwischen sind wir an einem Punkt, wo wir eine relativ klare Entscheidung auf Seiten der Community haben, die sich für einen Schweizer Verein als Grundstruktur ausspricht. Und das ist auch das Wesentliche, wir haben einen wesentlichen Shift gemacht, dass die DAO nicht als Auftragnehmer interagiert. Das heißt, ein großer Konzern oder ähnliches beauftragt nicht die DAO, sondern beauftragt eben den Bounty Issuer, was eine GmbH oder eine Einzelperson ist, damit ein Projekt zu erledigen. Und diese Entität, also diese GmbH zum Beispiel, dieser Bounty Issuer, der wiederum erstellt Bounties und beauftragt Freelancer, also Bounty Hunters. Das heißt, der Schweizer Verein organisiert eigentlich nur den Ablauf. Er stellt sicher, dass die Technologie bereitsteht und er stellt sicher, dass die Community voten kann. Und also voten kann im Sinne von, wie werden die Mittel verwendet, wie ist der Ablauf und ähnliches, was brauchen wir, was ist sozusagen die Grundwartung, was ist unsere Fee, die wir von unseren Membern sozusagen, also was ist der Mitgliedsbeitrag, ganz blöd gesprochen. Genau, und dadurch haben wir eigentlich eine ganz gute Struktur gefunden, die, ohne jetzt sozusagen Anwalt zu sein, aber die im Rechtsrahmen oder im Rechtskontext funktioniert, weil der DAO tatsächlich sehr, sehr nah am Verein agiert.
bin ich sagen wir, Blockchain-Entwickler von dem Profil, das ihr vorhin gezeigt habt, bin ich also Mitglied des Vereins.
Korrekt. Du als Blockchain-Entwickler, der das Ganze selbstständig tut, also im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, hast einen Vereinsmitgliedsschein, der zufällig, also nicht zufällig, der aber halt auch ein Soulbound Dynamic NFT ist. Also das ist dann sozusagen die Web3-Komponente, der dich daran, also am Verein berechtigt, abzustimmen und natürlich auch dich zum Beispiel also in Gremien zu engagieren. Und dadurch hast du natürlich auch Zugang zu dem Vereinsvermögen, beziehungsweise du bist ein Teil des Vereins und damit auch des Vereinsvermögens. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel die Agentur, die ebenfalls eine Mitgliedschaft hat in diesem Verein, die ebenfalls einen NFT hat, einen Membership-NFT hat, mit dem sie in diesem Verein agieren kann. Also das heißt, unser Verein Stand jetzt hat natürliche und juristische Personen als Mitglieder, die sich quasi gemeinschaftlich organisieren.
Jetzt das Konzept von Anon, also anonymen Gründern und Mitarbeitern, ist ja sehr üblich bei DAOs. Seht ihr das eher als etwas Negatives, Positives? Jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich Vereinsmitglied bin, bin ich nicht mehr Anon, aber ich möchte vielleicht anonym bleiben aus x verschiedenen Gründen. Erstens, ist das akzeptiert in der Twire-Community? Falls ja, wie geht ihr damit um? Das heißt, wenn ich anonym als Mitarbeiter mitmachen möchte, weil sagen wir, im Alltag arbeite ich auf einem ähnlichen Gebiet, Konkurrenzsituation möchte ich nicht teilen, deshalb möchte ich komplett anonym bleiben. Gibt es da ein Modell bei Twire?
Ich würde vielleicht mal einfach meine persönliche Meinung tatsächlich kundtun und dir darlegen, wie es aktuell bei Twire intern aussieht. Vielleicht fange ich damit auch an. Wir sind alle Member tatsächlich mit Vornamen im Discord, im internen Discord. Das heißt, ich heiße da Timo, Max heißt Max, Felix heißt Felix und so weiter. Das ist schon mal vorab. Teilweise haben die Leute auch ihr Gesicht als Profilbild, teilweise nicht. So viel mal vorab. Meine persönliche Meinung darauf ist, dass das Thema Anonymität, Pseudonymität natürlich im Web3-Space seinen Platz hat. Die Frage ist, in welchem Anwendungsfall? Wir als Community sind angetreten, um hier langfristig, und das sagt immer jeder, aber die Frage ist, wer meint es ernst, um hier langfristig Erfolg zu haben, um seriöse Geschäfte, Projekte, wie auch immer man es nennen möchte, mit seriösen Firmen zu machen. Das heißt, wir arbeiten mit Max von Angerer mit Web3-Lern zusammen, Projekten, die seriös sind, bis zum sehr, sehr alten deutschen Corporate. Und das heißt, wir haben natürlich auch viel Kundenkontakt. Wir haben klassisch, wie man so eine Beratung kennt, Weeklies mit den Kunden. Wir treffen die Kunden auf unseren Events und so weiter. Und ja, da ist ein Riesenvorteil, wenn man die Gesichter kennt, wenn man die Leute kennt, wenn man sich treffen kann und so weiter. Von daher, ich glaube, da, wo wir gerade heute stehen, mit dem, wo wir zusammenarbeiten, welches Bild wir auch nach außen abgeben wollen, finde ich es grandios, dass auch alle Member Stand jetzt es genauso handhaben und anscheinend auch wollen. Für sich selber nach außen zu treten. Punkt. Das ist aber auch klar, meine persönliche Perspektive darauf. Max, deine kann da eine ganz andere sein.
Man hat schon ganz gut zusammengefasst, also vor allem wie der Status quo ist und wir werden von dem auch nicht sonderlich weit abrücken können, weil im Business-Kontext hast du natürlich immer auch eine Trust-Relationship, die sozusagen aufrechterhalten oder beziehungsweise erzeugt werden muss. Also ganz pragmatisch gesprochen, um Member vom DAO, von Twire zu werden, wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen KYC-Prozess geben. Das heißt, wir werden eine Verknüpfung machen zwischen Wallet und Identity. Jetzt ist die Frage natürlich, nur weil diese beiden Elemente verknüpft sind, müssen die Member sich auch per Klarnamen oder Vornamen oder ähnliches präsentieren? Und da ist meine Meinung, nein, müssen sie nicht. Wenn sie das nicht wollen, können sie ihre Anonymität so lange wahren, wie sie möchten. Allerdings muss ihnen halt bewusst sein, dass sie im Vorfeld diese Anonymität preisgegeben haben, um sozusagen Mitglied zu werden. Spätestens ab dem Punkt, wo du allerdings ein Bounty umsetzt, unterschreibst du ja parallel auch einen Vertrag im Sinne von, du hast einen Auftraggeber, der dich beauftragt. Und spätestens dort musst du im Rahmen der Parteien, im ersten Paragraphen, deine Daten angeben, um identifizierbar zu sein. Das heißt also, für mich gibt es sozusagen durchaus eine vielschichtige Form von Anonymität beziehungsweise Identität. Das heißt, wenn ich Member werde, muss ich mich noch nicht in der Community unbedingt mit vollem Namen zeigen. Aber spätestens, wenn ich aktiv arbeite, kommt der Punkt, wo eben mein Klarname eben ersichtlich ist. Aber im Umkehrschluss, wir haben uns ja vorhin das Profil angeschaut, den Avatar sozusagen von unserem Member. Dort sehe ich zum Beispiel jetzt keinen Grund, in irgendeiner Weise einen Namen oder Ähnliches abzubilden. Weil das ist ja genau das Schöne an der Blockchain, dass wir eben nachweislich zeigen können, dass diese Daten, die dort stehen, Wert haben, weil sie
legitim
eben
sind. Ja.
Genau, richtig, weil zurückverfolgbar sind. Genau.
Abschließend habt ihr über Corporates, aber auch neue Startups gesprochen. Könnt ihr etwas zum Kundenstamm von Twire bereits sagen? Wer hat bei euch welche Art von Dienstleistung bereits eingekauft? Könnt ihr vielleicht ein, zwei Beispiele noch sagen?
Also das ist immer so unschön, wenn man so ein bisschen umschreiben muss. Aber ja, wir können natürlich auch konkrete Beispiele geben. Ich glaube, eins ist relativ bekannt. Das ist unser Projekt, das wir zusammen mit Timeless und Crow gemacht haben. Dann arbeiten wir intensiv mit der Gaming-Gilde Esports Company Wave zusammen, die, glaube ich, in dem Feld die größten in Europa sind. Max, korrigiere mich, falls dem nicht so wäre. Super spannender Case für uns. Ja. Wir machen viel mit Neiru, die ja super viel im Bereich Corporate Metaverse machen. Wir haben Web3-Native-Kunden, auch wie einen Style-Exchange zum Beispiel, ein cooles Metaverse-Protokoll, lohnt sich anzugucken. Und dann wird es ein bisschen dünner, was wir konkret kommunizieren können. Was ich dir sagen kann, ist, dass wir auch mit Riesenunternehmen im Bereich Payment, im Bereich Finanz, die in Deutschland wie auch international auf Top-Niveau, Top-3-Niveau sind, zusammen Projekte machen, die in den kommenden Monaten natürlich auch announced werden. Aber leider kann ich da noch keine Namen nennen. Max, habe ich was vergessen?
Nee, also nichts, was man nennen kann. Aber ich würde mal sagen, so die NFT- und Web3-Projekte, so die in Deutschland kommen, ungefähr ein Viertel davon sind wir so mit drin, würde ich jetzt mal sagen.
Sehr stark. Genau. Sehr stark. Wenn die Leute sich bei der Twire Community engagieren möchten oder euch kontaktieren möchten für konkrete Anfragen, wo sollen die Leute hinklicken? Was sind die Links? Wo findet man euch? Wo kann man euch im Web 2 und Web 3 finden?
Ja, ich glaube, man findet uns alle auf LinkedIn zum Beispiel, alle Twire-Member. Wenn man aufs Twire-Community-Profil geht, findet man viele, die auch ihr Profil hinterlegt haben. Da kann man direkt zugehen. Ihr findet viele, die Building Web 3 at Twire im Profil haben. Ich glaube, das ist immer eine super Anlaufstation. Wir sind ja auch dezentral aufgestellt. Wir definieren uns über die Member. Das heißt, die erste Anlaufstelle kann oft oder für viele von euch da draußen der Member sein. Dann unser Discord. Es gibt einen öffentlichen Bereich neben dem geschlossenen. Ich glaube, das ist für viele ein schönes Zuhause. Wir sind nicht die größte Community, was uns wie gesagt noch gar nicht wichtig ist, aber wir sind eine sehr engagierte Community, die sich auch trifft, wie man auf Twireland gesehen hat vor 2 Wochen. Das ist eine zweite coole Anlaufstelle. Und in ein paar Tagen geht unsere neue Website live, die twire.community. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch nochmal sehr spannend, auch wenn es dann darum geht, vielleicht Member zu werden, werden wir dann auch auf LinkedIn teilen.
Sehr cool. In diesem Zusammenhang schöne Schlussworte. Wir sind gespannt auf twire.community in den kommenden Tagen. Timo, Maximilian, herzlichen Dank euch für die spannenden Insights in die Web3-Welt und in die Twire-Community. Ich freue mich natürlich auch in der Zukunft vielleicht mal einen zweiten Teil mit einem Update und dann mit den spannenden Kunden auch da reinzublicken. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao und viel Spaß beim Anhören.